Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus. Wir haben jetzt unser 22. Treffen mittlerweile in dieser Sendung und wir wollen heute sprechen über die Sichtung und die Omega-Krise. Und dafür bin ich ganz, ganz dankbar, dass der Olaf Schröbeler bei uns ist. Danke, dass du die Zeit genommen hast, dass wir gemeinsam über dieses Thema sprechen können.
Gerne.
Ich hatte dich ja eingeladen und schon gesagt, es geht um diese Themen Sichtung, Omega-Krise. Ich glaube, du bist der richtige Mann, der uns da ein bisschen helfen kann, das zu verstehen, denn es gibt gerade viele Diskussionen in der Gemeinde. Was ist das genau? Wann fängt das an? Wir kennen diese Begriffe Omega, Alpha, aber meist ist da irgendwie so ein Schleier, so ein Nebel der Unwissenheit drüber und jeder weiß ein bisschen was, aber so ganz einordnen kann man es noch nicht. Da möchte ich heute mit dir über vier Dinge sprechen. Das erste ist die Sichtung an sich. Was ist diese Sichtung? Dann der Teil 2 soll über die Alpha- und Omega-Krise gehen. Was ist das? Wie hält man das auseinander? Dann der dritte Teil ist der Zusammenhang zwischen der Sichtung und dem Omega. Gehört das überhaupt zusammen? Und das vierte, natürlich ganz wichtig für uns, wie können wir uns darauf vorbereiten, wenn es denn soweit ist? Also fangen wir gleich mal an. Woher kommt der Begriff Sichtung und was meint der? Also wenn wir von Sichtung sprechen, das tun wir immer wieder mal. Woher kommt das? Warum nennen wir das Sichtung und was ist das?
Ja, es ist interessant. Jesus sagte ja mal zu dem Petrus, Satan möchte euch sichten wie den Weizen. Da kommt das Wort Sichten, Sichtung vor. Und das heißt, der Weizen wurde gesichtet. Und das ist ein Prozess eigentlich, man kann es auch Worfeln nennen. Man hat früher ja, wenn man die Felder geerntet hat, hat man dann das Getreide abgeschnitten auf dem Feld mit der Sichel. Und dann hat man die Körner gehabt. Und dann hat man dann das gedroschen. Die Körner.
Die Spreu sich ein bisschen.
Genau, und dann war aber noch die Spreu und der Weizen war noch zusammen. Mhm. Aber das Stroh war schon mal weg. Mhm. Und dann hat man das, durch das Dreschen ist das getrennt worden, aber es war noch zusammen. Und dann hat man das hochgeworfen. Und dann durch das Hochwerfen hat dann der Wind die Spreu, die leichter ist, weggeweht. Und der Weizen, das Korn, was schwerer ist, ist runtergefallen. Und wenn man es oft genug hochgeworfen hat, dann war irgendwann die Spreu alle weg. Und dann hat man dadurch die Spreu vom Weizen getrennt. Mhm. Spreu vom Weizen trennen, sagt man ja auch so. Ja. Und dieser Begriff aus der Landwirtschaft, der hat die Bibel jetzt übertragen aufs Geistliche. Das heißt, dass hier auch eine Trennung stattfindet zwischen denen, die tatsächlich Gott treu sind und auch gerettet werden und auch bei ihm bleiben und denjenigen, die zwar nach dem Munde Gott bekennen, aber im Herzen doch nicht von ganzem Herzen Gott folgen und am Ende nicht dabei sein werden.
Mhm. Da gibt es ja dieses interessante Zitat aus der Bibel, wo es heißt, ich will das Haus Jakob sichten lassen durch alle Heidenvölker, genau. Aber es soll nicht ein Körnlein zu Boden fallen.
Ja, richtig. Also das Gute wird also immer überleben und bei der Sichtung und der Schlechte wird gerichtet. Ja.
Mhm. Was meint ihr das, wenn man dieses Bild überträgt? Also was ist das? Was wird da? Es wird was geworfen, es kommt ein Wind. Kann man das irgendwie als Symbol greifen?
Im Englischen heißt es ja auch, Ellen White hat den Begriff Shaking dafür benutzt.
Schütteln.
Ja, und Shaking heißt Schütteln. Mhm. Ja? Und das heißt mit anderen Worten, es wird geschüttelt und durch das Schütteln, und das heißt erschüttert, kann man sagen. Ja? Also es kommt eine Krise. Schütteln heißt Krise. Mhm. Und durch die Krise wird offenbar, was im Herzen des Menschen ist. Ja? Mhm. Ellen White sagt auch an anderer Stelle mal so mit einem Bild, im Sommer sind alle Bäume grün. Aber wenn die Winterstürme kommen, dann sieht man, welche Bäume ihr Grün verlieren im Winter oder welche immer grün sind, auch im Winter. Und so ist, sagt sie, das überträgt sie auch auf den Glauben. Wenn es uns gut geht, dann kann man keinen Unterschied sehen. Aber wenn es Krisen gibt, in Krisenzeiten kann man sehen, wer tatsächlich Gott treu ist und wer nur mit dem Lippenbekenntnis Gott gefolgt ist, aber denn in Krisenzeiten dann Gott verlässt.
Ja. Also wenn wir davon sprechen, von der Sichtung, dann haben wir so ein bisschen das Bild im Auge, wo sozusagen Körner mit Spreu behaftet in dem Sieb sind und wie es geschüttelt wird und springt und der Wind die Spreu dann weg und am Ende das übrig bleibt. Also die Idee ist, Gott versucht seine Gemeinde zu reinigen.
Ja, genau. Dafür ist und die Sichtung das da. Ist auch vielleicht nur ganz eigentlich mehr ein Nebenaspekt, aber die Sichtung heißt nicht, dass die Gläubigen jetzt rausgehen sollen. Das würde ja bedeuten, dass wenn das Korn hochgeworfen wird, dass das Korn wegfliegt und der Spreu runterfällt, aber das passiert nicht. Das ist andersrum. Ja? Mhm. Das, was also, das steht auch in der Apostelgeschichte, das, was nicht erschüttert werden kann, was also feste bleibt, nämlich dass die Wahrheit, Gottes Volk und die mit Gott folgen, die bleiben, während die anderen ausgesichtet werden.
Das ist vielleicht wichtig, dass du das sagst. Also, weil das ist ja manchmal die Idee, Ist die Gemeinde gefallen, müssen wir alle raus.
Ja, genau.
Gerade wenn wir solche Unruhen in der Gemeinde sehen, wenn wir merken, dass die Gemeinde heftig geschüttelt wird, dass wir sagen, ist das überhaupt noch die Gemeinde Gottes? Ist es vielleicht Babylon? Und man sagt, muss ich vielleicht rausgehen?
Oder wenn sich die Gemeinde mit Babylon verbunden hat durch ACK oder andere Dinge. Ne? Da sagen viele, jetzt müssen wir rausgehen aus der Gemeinde. Aber ich denke, die Gemeinde ist zwar Laodicea, aber sie ist nicht Babylon. Ne? Und deswegen, du meinst auch sogar, wer die Gemeinde als Babylon bezeichnet, der wird am Ende auch sogar verloren gehen. Ne?
Und es wäre auch traurig, weil ich glaube, also die Gemeinde braucht die Treuen, also die sozusagen die Wahrheit aufrechthalten, dass sie das auch bemerkbar machen, dass sie zur Wahrheit stehen, dass sie den Menschen, die vielleicht noch nicht gefestigt sind, auch Halt geben.
Ja.
Wenn jetzt all die Guten die Gemeinde verlassen, dann bewirkt die Sichtung tatsächlich genau das Gegenteil.
Ja, dann würde der Abfall in der Gemeinde noch viel stärker vor sich gehen.
Ja. Ist denn überhaupt die Frage, bekommen wir manchmal diese Frage gestellt, wird die Gemeinde überhaupt fallen? Also wird die Gemeinde am Ende fallen?
Ich meine, die Frage ist immer, was ist die Gemeinde? Ich bin überzeugt, dass wenn am Ende die letzte Verfolgungszeit kommt, dass die Eventgemeinde als Organisation verboten wird. Und dann gibt es die Gemeinde in dem Sinne als Organisation nicht mehr. Aber die Gemeinde als Leib Jesu wird es noch geben.
Ja.
Also die Eventgemeinde als mit dem, was sie ist, wofür sie steht. Und da, die wird es immer geben.
Ja?
Aber nicht mehr, sicherlich nicht mehr als... Es muss nicht unbedingt so sein, dass hier noch irgendwas Organisation bestehen
bleibt. Als Institution.
Als Institution, ja.
Vielleicht die Häuser aber, weggenommen werden.
Genau, aber ich glaube nicht, dass aber die Eventgemeinde generell als Institution, sagen wir mal, die weggehen, mit weggehen wird, sondern ich denke, sie wird durch Verbot wird sie aufhören.
Ja. Wenn wir über Sichtungen sprechen, also dass sowas passieren wird, dass es dieses Aufrütteln in der Gemeinde gibt oder wirklich auch diese, wie sagst du, so Katastrophen oder so Dinge, die in die Gemeinde, also Einflüsse haben, die wir wirklich negativ sehen, die traurig sind in der Gemeinde. Haben wir dafür irgendwelche Beispiele in der Bibel? Also gibt es biblische Geschichten, die uns sowas zeigen, dass es eine Sichtung gab im Volk, zwischen den Jüngern oder wo auch immer?
Ja, es gibt immer wieder Sichtungen, ja. Ich denke, das fing schon an, ob das bei Noah war, ja. Es gab sicherlich nicht nur Noah und seine Familie, die an Gott geglaubt haben. Es gab sehr viel mehr. Einige sind sicherlich vorher gestorben, vor der Flut. Aber es gab auch einige Gläubige, die sind nicht gefolgt. Ne? Natürlich die Gottlosen sowieso mal ausgeklammert, aber diejenigen, die sich zu Gott bekannt haben. Ne? Oder ob das auch zu Israels Zeiten war. Ne? Da gab es immer wieder Zeiten des Abfalls, ne? Zum Beispiel als die Rotte Korah war. Ne?
Ja.
Und da gab es auch eine Sichtung. Ne? Sie haben einen Aufstand gemacht und haben gesagt, ja, warum nur Gott? Und warum nur spricht Gott durch Mose? Und warum, was hat Mose für Besonderheiten? Wir können das auch. Ja? Und dann haben sie die Führung beansprucht und dann hat Gott gesagt, das Volk soll sich von ihnen trennen. Und dann hat Gott das Urteil über sie gesprochen. Ne? Und die sind dann lebendig in den Boden gefahren. Ne?
Ja.
Und das ist auch eine Sichtung. Ne? Das heißt, da sind auch die weggenommen worden, die abgefallen sind. Ne? Da gab es immer wieder Zeiten, wo es Abfall gab. Sichtung hängt oftmals mit Abfall zusammen. Das heißt, dass ein Teil, die Gemeinde fällt niemals vollständig ab. Sondern ein Teil der Gemeinde fällt ab. Und dann wird irgendwann eine Trennung stattfinden zwischen denen, die abgefallen sind und denen, die treu bleiben.
Ja.
Das haben wir zum Beispiel auch dann gehabt zu Ahabs-Zeiten, ne, wo dann Gott zum Elia gesagt hat, er hat noch 7000 in Israel, die Knie nicht gebeugt haben. Das ist auch eine Sichtung gewesen. Ja. Ne? Die einen sind abgefallen und die anderen sind Gott sind dann treu geblieben. Ne?
Das ist bemerkenswert. Ich denke gerade an das, was du gerade gesagt hast. Zur Zeit von Noah, wenn wir schauen, was Ellen White zur Zeit von Noah sagt, sagt sie, damals haben viele Menschen mitgearbeitet an der Arche,
richtig.
Aber als der Spott und die Lästerung von den Umherstehenden zunahm, da haben sie das Werk verlassen, haben sich später sogar dagegen gewendet.
Ja.
Also haben Noah mitverspottet und seine Familie. Und am Ende blieben wirklich nur diese 8 Leute übrig.
Ja, ja.
Schon wirklich beeindruckend.
Richtig.
Und so sehen wir das im Großen, dass wenn die ganze Welt war involviert, sehen wir aber auch im Kleinen, du hast das Zitat schon gesagt, wo Christus sagt, der Satan sichtet euch.
Ja.
Das sagt er zu seinen Jüngern, kleiner Kreis.
Genau. Und bei den Jüngern gab es ja auch die Sichtung, ne? Der Judas. Ja, alle haben ihre Probleme gehabt und ihre Charakterschwächen, ja, aber der Judas war eben derjenige, der Probleme hatte, wirklich von ganz vorbehaltlos sein Leben Gott zu übergeben, Jesus zu übergeben. Und er hat immer noch seine Vorbehalte gehabt und hat immer noch mal gemeint, es besser zu wissen als Jesus. Ja, und ist am Ende gesichtet worden, ne, und war auch nicht mehr dabei dann. Ne.
Ich denke gerade an ein Zitat. Also die Frage ist ja, das, was wir damals gesehen haben, was wir vor der Flut gesehen haben, nach der Flut gesehen haben, zur Zeit von den Jüngern, Judas zum Beispiel, und auch danach in der Kirchengeschichte, wird sowas wiederkommen, wenn wir das wiedersehen. Ich habe hier gerade im 1. Korinther 11, Vers 18 und 19, wo es heißt, da sagt Paulus zu den Christen in Korinth: Denn erstens höre ich, dass Spaltung unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja auch Parteien unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Also er sagt, ich sehe das nicht gerne, ich weiß, dass es so Spaltung gibt, aber sie müssen da sein, denn die Bewährten müssen offenbar werden.
Ich würde so sagen, immer wenn eine Gemeinde einig ist, braucht man keine Spaltung und auch keine Irrlehren. Aber es kann passieren, dass wenn Satan es geschafft hat, gewisse falsche Dinge in die Gemeinde zu bringen oder gewisse Streitigkeiten reinzubringen, und wenn dann ist es sogar manchmal so, dass Gott sogar zulässt, dass die Irrlehren stärker werden, damit das Böse besser offenbar wird und damit man es dann klarer sehen kann und das wird auch eine klare Sichtung, eine klare Spaltung. Denn je mehr etwas verdeckt ist und je undurchsichtiger eine Sache ist, desto mehr werden verführt. Deswegen manchmal bete ich auch, wenn irgendwelche Dinge schieflaufen, manchmal bete ich, lieber Gott, das, was schlecht ist, offenbare das. Ja? Mach das noch deutlicher. Ja? Dass das noch deutlicher für alle sichtbar wird, dass das nicht gut ist. Ja? Und dann ist die Gefahr, dass die Aufrichtigen verführt werden. Es gibt immer einige, die jeder falschen Sache hinterherlaufen. Noch ist egal, wie falsch das ist. Ja? Aber dass die Aufrichtigen nicht verführt werden, darum geht es ja auch. Ne? Und das ist, es fällt ihnen leichter, das zu durchschauen, wenn eine Sache, ja, je deutlicher man den Abfall daran erkennen kann. Ja.
Gut. Wenn wir jetzt über die heutige Zeit sprechen, also würden wir sagen, wir erwarten so eine Sichtung, sowas wird kommen oder sowas ist schon da oder sowas gab es mal jetzt vor kurzem, kommt immer wieder Sichtung oder ist das ein Prozess oder ein Ereignis? Wie würde man das einordnen? Also müssen wir auf der Hut sein, dass eine Sichtung jetzt in unsere Gemeinde hineinkommt?
Ja, ich denke, Sichtung ist sowohl ein Prozess als auch ein einmaliger Akt. Der Prozess des Abfalls, der auch ein Sichtungsprozess schon ist. Und die Sichtung selbst ist dann die sichtbare Trennung, die stattfindet. Ja? Und übrigens bei der sichtbaren Trennung gab es in der ganzen Geschichte 6000 Jahre, gab es zwei verschiedene Arten. Einmal gab es auch die Art und Weise, dass Gott die Treuen rausgerufen hat aus dem Bestehenden. Vielleicht hat die Christen aus dem Judentum ausgerufen oder die treuen Juden aus dem Judentum ausgerufen zur Christenheit. Aber es gab auch die andere Sache, wie bei Judas, dass Gott die Untreuen von den Treuen separiert hat und die Treuen geblieben sind, wie bei den 12 Jüngern. Aber deswegen gibt es beide Arten. Aber ich glaube, dass wir in dem Prozess der Sichtung sind wir schon länger drin. Das heißt, man kann sehen, dass ein Abfall stattfindet und dass mehr und mehr fortschreitet. Und das läuft zu einem Punkt hin, den Ellen White ziemlich deutlich beschreibt, auch im Buch Erfahrung Sichtung und im Großen Kampf, dass es eine Sichtung geben wird unter den Adventisten, dass es eine sichtbare Trennung geben wird. Ja, und sie sagt, mehr als die Hälfte wird uns verlassen. Ja, also von daher, das wird nicht nur mal so wie Judas einer von 12 sein, sondern das wird über 50% sein, ne, was am Ende weggehen wird. Ne.
Ich hab da ein Zitat gefunden, wo Schwester White so ein bisschen schreibt, wie das sein wird, also wer bleibt und wer geht. Ja. In Testimonies for the Church, im ersten Band, Seite 181, das hat sie 1857 geschrieben, da sagt sie, ich fragte nach der Bedeutung der Sichtung. Mir wurde gezeigt, dass sie hervorgerufen wird durch den Rat des treuen Zeugen an Laodicea. Alle, die ihn annehmen, werden motiviert, ihren Grundsätzen noch treuer zu sein und die reine Wahrheit zu verbreiten. Aber manche werden dieses eindeutige Zeugnis nicht dulden. Sie werden sich dagegen auflehnen. Dadurch wird die Sichtung unter den Gläubigen ausgelöst. Ja,
genau. Und zwar, sie schreibt von mehreren Dingen, die Sichtung auslösen werden in der Endzeit. Eine Sache ist die Verkündigung der Laodicea-Botschaft. Die Laodicea-Botschaft ist eine Botschaft an Gottes Volk, an Gottes Gemeinde, aufzuwachen, dass sie aufgerüttelt wird. Und die Botschaft ist sicherlich eine Botschaft, die jetzt schon verkündigt wird, aber noch deutlicher verkündigt werden wird, dass Laodicea aufwacht. Wir sind Laodicea. Und einige wollen nicht erweckt werden, nämlich die Launen, ja, oder die, besser gesagt, die am Ende verloren gehen werden. Und die werden sich dagegen auflehnen. Und die aufrichtig sind, die werden sich erwecken lassen und werden dem folgen. Ja. Aber es gibt noch eine zweite Sache, was die Sichtung hervorrufen wird, das ist das Sonntagsgesetz. Und zwar, sie sagt in einem Brief, B55, schreibt sie, der große Streitpunkt, und damit meint sie das Sonntaggesetz, wird die Sichtung herbeiführen. Und durch die Sichtung wird Gott ein reines, erhabenes und vorbereitetes Haus haben, was auf ein Spätregen vorbereitet ist. Das heißt, hier haben wir die Reihenfolge eigentlich. Das Sonntaggesetz bewirkt die Sichtung, die sichtbare Trennung. Mhm. Ja, und dadurch ist dann der Rest, der übrig geblieben ist, rein, einig und dann kann der Spätregen fallen. Ja. Mhm. Das heißt also, und hier ist es so, dass sicherlich das zusammenkommen wird. Sowohl das Zeugnis über Laodicea als auch das Sonntaggesetz. Und deswegen ist es auch so, wir sollen nicht die Sichtung machen. Mhm. Wir sollen nicht sagen, komm, wir sortieren es raus. Ja? Wir würden immer Fehler machen. Wie auch das Gleichnis vom Weizen, vom Unkraut unter dem Weizen. Ne? Und dann fragen die Schnitter, sollen wir das jetzt rausreißen? Und der sagt, nein, lass es bis zur Ernte. Und weil das Unkraut, was es damals gab in Israel, sah, wenn das Getreide noch grün war, sah das Getreide und das Unkraut fast gleich aus.
So ein falscher Weizen ist
das. Richtig, wie ein falscher Weizen. Mhm. Und dann war man in der Gefahr, das Falsche rauszureißen. Mhm. Aber wenn das weiter wächst, je mehr das ausreift, das Böse und das Gute ausreift, desto besser kann man unterscheiden. Und dann wird Gott wird die Sichtung herbeiführen, mhm. und nicht wir. Ja.
Wir merken das schon so ein bisschen in der Gemeinde, oder? Ja. Also dieses Rütteln in der Gemeinde, das sieht man ja schon. Ja. Also es kommen falsche Lehren rein. Ellen White spricht von falschen Lehren, die hineinkommen. Heute haben wir so eine Bandbreite von komischen Dingen, die nicht aus unserer Pioniergeschichte hervorkommen, die nicht von den Reformatoren kommen, die wir nicht auf die Bibel zurückführen können. Ja. Also auch manchmal so Streitfragen, auf die wir gar keine Antwort haben. Ja, genau. Und sowas sich also gehäuft in verschiedenen Gemeinden jetzt, also zumindest deutschlandweit oder im deutschsprachigen Raum, aber auch international. Und das rüttelt schon an der Gemeinde.
Ja, ich möchte hier noch zwei Bücher vorstellen, die gerade in dem Rahmen sehr interessant sind. Einmal das Buch Entscheidung am Jordan und Eisberg voraus. Die Bücher sind in den 90er Jahren erschienen. Zweite Auflage ist das hier gerade von 94. Und zum Beispiel bei dem Buch hier Entscheidung am Jordan, da steht hinten drauf, das ist eine Beschreibung von dem Bruder Wood, Schriftleiter von Adventist Review. Er sagt, es kommt nicht häufig vor, dass ich ein Buch mit den Worten aus der Hand lege, das sollte jeder Adventist gelesen haben. Mhm. Ja, also, und zwar hier in dem Buch, Eisberg voraus, reden wir gleich ein bisschen drüber, so heißt ja auch unsere Sendung, da geht es um Alpha und Omega, um Kellogg und diese ganzen Hintergründe. Entscheidung am Jordan, da geht es um die Frage. Interessant ist, dass Ellen White hat einmal eine Vision gehabt, oder ein Traum, ich weiß nicht mehr, ob es ein Traum oder eine Vision war. Und da hat sie gesehen, wie Satan sich mit seinen Engeln getroffen hat. Und wie sie beratschlagen, wie sie die Adventgemeinde angreifen in der letzten Zeit. Hm. Ja, und die Strategie, die sie denn da entwickeln und was sie dann sagen, das hat sie alles aufgeschrieben in dem Traum. Und das hat Lewis Walton hier in dem Buch verarbeitet und hat aufgezeigt, was sie gesehen hat, wie Satan vorgehen möchte, dass das heute in der Adventgemeinde, in den 90er Jahren war das schon, aber heute sicherlich noch, wir sind schon 25 Jahre weiter, wesentlich deutlicher sichtbar. Hm. Dass zum Beispiel falsche Lehren kommen. Zum Beispiel, dass man sagt, Heiligtumslehre wird abgelehnt. Ja, 1844 hat das Gericht nicht begonnen. Dass man den Sabbat relativiert. Ja, dass man die Naherwartung wegstreicht und dafür als für die Stetsbereitschaft dafür ersetzt. Dass man Ellen White als Prophetin nicht mehr so akzeptiert, wie es sein sollte. Ne? Mhm. Dass man sagt, ja, für früher vielleicht, aber für heute nicht mehr. Ne? Ja. Oder dass man... Und ich denke, der heftigste Angriff ist momentan auf die Inspiration der Bibel. Ja? Dass man sagt, ja, die Bibel ist nicht ein Buch, wo drin steht, was wichtig ist, als Grundlage für unseren Glauben, sondern das ist nur ein Fallbeispielbuch, wo jeder sich selbst raussuchen kann, was gerade für ihn passt und was nicht passt. Ja? Und das beschreibt er sehr gut hier in diesem Büchlein.
Ja? Wo bekomme ich dieses Büchlein?
Leider ist das vergriffen. Okay. Das heißt, versucht das irgendwo... antiquarisch zu bekommen oder wenn irgendwo noch vielleicht jemand stirbt, der so ein Buch irgendwo noch in seinem Regal stehen hat, dass man es irgendwo bekommen könnte, ja, es sollte eigentlich noch aufgelegt werden, das wäre gut. Ja, denn es ist heute aktueller als je zuvor. Ja. Und dann geht es aber noch weiter, denn schreibt Ellen White auch, und das hat er ja nicht ausgeführt, dass Satan vor allen Dingen die Institutionen versucht zu beeinflussen, weil dort die jungen Leute ausgebildet werden. Ja. Und wenn die jungen Leute auf die andere Richtung, in eine andere Richtung gedreht werden, ja, dann marschieren sie in eine andere Richtung, ja, als wie Gott das möchte. Oder auch, dass man zum Beispiel dann auch gerade Erweckungsbewegungen, die falsche Erweckungen, ja, wo der falsche Heilige Geist ausgegossen wird, dass man das gut heißt und mitmacht, ja, und dass man Gefühlsreligion einführt. Und all diese Dinge wird sehr ausführlich beschrieben und sehr gut hier auf die heutige Zeit bezogen.
Okay, danke für den Tipp.
Ja.
Oh, so. Ich mal lesen. Also wir sehen die Sichtung und da wird ein bisschen beschrieben, sozusagen, was kommt und wie unsere Gemeinde gesichtet wird. Das ist ganz gut. Jetzt hattest du schon das andere Buch erwähnt, darauf will ich mal kurz eingehen. Also nicht auf das Buch, aber auf das Thema. Denn ich wollte mit dir noch über die Alpha- und Omega-Krise sprechen.
Ja.
Also die Sichtung sehen wir sehen, was um uns herum so passiert. Wir sehen, dass Irrlehren auftauchen und solche Dinge. Aber jetzt gibt es ja zwei konkrete Begriffe, die Ellen White gebraucht. Einmal spricht sie von der Alpha-Krise und einmal von der Omega-Krise. Zu ihrer Zeit hat sie eine Alpha-Krise erlebt und sagt, sie hat Angst um ihr Volk in Zukunft, denn es kommt noch das Omega.
Ja.
Also Alpha und Omega vielleicht, also der erste und letzte Buchstabe im griechischen Alphabet.
Ja,
das kennen wir auch aus der Bibel. Was ist damit gemeint, mit der Alpha- und Omega-Krise? Also was müssen wir uns darunter vorstellen? Irgendwas Greifbares?
Ja, natürlich, das sind irgendwo zwei Seiten, also zwei Krisen, die Eventgemeinde schütteln. Mhm. Und die eine Krise ist relativ einfach und deutlich zu sehen, weil es Geschichte ist. Man muss nur in die Eventgeschichte reingucken und dann kann man das nachvollziehen, kann man gleich noch ein bisschen uns... Das zweite ist ein Problem, weil Ellen White die Omega-Krise dem Zusammenhang, wo sie das erwähnt, was du gerade zitiert hast, beschreibt sie nicht. Mhm. Sie sagt nicht, die Alpha-Krise war so und so und die Omega-Krise wird so und so sein. Sie sagt nur, sie wird überraschend sein, sie wird heftig sein und sie zittert bei dem Gedanken um unsere Gemeinden. Also mit anderen Worten, sie wird existenzbedrohend sein. Ja? Mhm. Aber mehr sagt sie nicht darüber. Mhm. Und es gibt natürlich viele Spekulationen, dass man sagt, okay, was könnte das jetzt genau sein? Aber ich denke, um auf die Omega-Krise zurückzuschließen, muss man sich erstmal die Alpha-Krise genauer anschauen. Wenn man die Alpha-Krise ein bisschen analysiert und schaut, worum ging es da, dann kann man, denke ich, ein paar Prinzipien übertragen. Ich denke, es ist gefährlich, wenn man schon genau sagt, das und das und das ist es. Ja? Mhm. Ich glaube, dass die Omega-Krise, ich glaube, dass sie in ihrer Gesamtheftigkeit, in der was noch vor uns liegt. Mhm. Ich glaube, wir sehen jetzt schon, was wir eben schon als Sichtung beschrieben haben oder so als Abfall beschrieben haben, auch in der Eventbewegung, bei der Eventgemeinde, dass wir auf die Omega-Krise zulaufen. Aber ich denke, sie liegt noch vor uns.
Wenn du sagst, wir verstehen die Omega-Krise wohl besser, wenn wir das Alpha verstehen, wo musst du das Alpha mal angucken? Also genau. Beim Alpha sagen wir, das war so die Zeit ungefähr zwischen 1902 und 1907. Das war so, noch zu Lebzeiten von Ellen White. Sie war schon alt, ihr Mann war schon gestorben. Und da ereignete sich damals etwas um den John Harvey Kellogg.
Genau.
Das war ja der damals mit seinem Bruder zusammen auch die Kellogg's Cornflakes, die wir heute kennen, entwickelt hat. Und er war damals leitender Arzt im Battle Creek Sanatorium.
Ja.
Und um ihn herum gab es jetzt, er war, glaube ich, auch Gemeindeältester, glaube ich, und hat irgendwie ein Buch geschrieben, das hieß The Living Temple, wo er viel vermischt hat, also viele gute Dinge sozusagen
aus der Bibel.
Vielleicht
kann ich gerade mal die Entwicklung dahin mal beschreiben,
ja, das
wie es dazu kam. Eigentlich war Kellogg ja ein Zögling von Ellen White.
Mhm.
Ja, Ellen und James White haben ihn aufgenommen als Student, haben ihn gefördert, haben ihm als Ellen White die Gesundheitsvision hatte, hat sie ihm das alles genau dargelegt und sie haben ihn begeistert und er war auf der guten Seite. Das heißt, er war begeistert für die ärztliche Mission. Er war ein Missionar durch und durch, er war ein Arzt. Er hat ein Sanatorium nach den Prinzipien von Ellen White aufgebaut, was sie gesagt hat.
Mhm.
Und das lief auch. Und er war natürlich ein kluger Kopf. Man sagt, er hat nur 3 Stunden pro Nacht Schlaf gebraucht, 3 bis 4 Stunden. Ja.
Mhm.
Und hat so viel gearbeitet wie 5 oder 10 Leute gleichzeitig. Ja. Der hat sogar, wenn er mit dem Fahrrad gefahren ist oder wenn er gebadet hat, hat er noch seinem Sekretär noch diktiert, ja, Bücher diktiert. Also, und er war einer der angesehensten und besten Ärzte der gesamten USA. Die Präsidenten der Vereinigten Staaten und die höchsten Leute sind zu ihm gekommen, um sich von ihm behandeln zu lassen. Er hat die dollsten Sachen erfunden, auch irgendwo in der Ärzte, irgendwelche Wickelwaren oder Naturanwendungen. Und da war er wirklich, wie er immer das gesagt hat.
Ja? Aber sehr innovativ. Ne?
Er war innovativ, und er war ein kluger Kopf und der Beste überhaupt und er war fantastisch gut. Ja?
Mhm.
Und deswegen hat auch Ellen White das erkannt und sie hat ihn gefördert. Und dann 1900 herum, da war Ellen White schon in Australien, da hat sie gemerkt, die Dinge fangen an, aus dem Ruder zu laufen. Und in Amerika war gerade 1900 herum, 1. Januar 1900, neues Jahrtausend hat begonnen und die ganze Welt war begeistert von dem Fortschritt, der stattgefunden hat und alle waren optimistisch und Ellen White sagt, passt auf und die Krise kommt. Und, und sie hat gesagt, passt auf, dass unsere Missionsarbeit, unsere ärztliche Missionsarbeit, dass die nicht aus dem Ruder läuft. Wir müssen klein denken, wir müssen uns überall verteilen, wir müssen in die Fläche gehen. Und dann hat Kellogg den ersten Vorschlag gemacht, dass er gesagt hat, wir müssen, er war durchaus einverstanden, überall Gesundheitszentren zu bauen, hat er auch unterstützt, aber er sagte, wenn wir überall ein Zentrum bauen und überall eine neue Gesellschaft gründen müssen, die das als Träger führt, dann ist das zu aufwendig. Wir machen einen Träger von Battle Creek und dem gehören dann alle Institutionen.
Mhm.
Ja? Also zentralisieren, Zwar von den Häusern dezentralisieren, aber von der Struktur zentralisieren. Ellen White hat gesagt, nein, bloß nicht. Ja? Sie hat sich da ganz klar dagegen ausgesprochen. Und sie hat gesagt, und Battle Creek auch nicht, ja, nicht weiter ausbauen. Battle Creek war, hat ungefähr 100, 150 Plätze gehabt. Ja? Aber war USA-weit sehr, sehr angesehen. Und dann, kam 1902 der Brand. Im Februar 1902 ist Battle Creek abgebrannt. Und Ellen White hat dann sofort einen Brief geschrieben, hat geschrieben, ich sah, dass das ein Gericht Gottes war und Gott möchte nicht, dass Battle Creek wieder aufgebaut wird. Hm. Es soll nicht aufgebaut werden. Und das Geld, was wir dafür brauchen würden, um es aufzubauen, sollen wir in viele kleine Institutionen überall auf dem ganzen Land verstreut einsetzen. Ja. Das hat sie geschrieben. Der Brief kam in den USA an. Und vier Wochen später hat dann ein Ausschuss, ich weiß nicht mehr, Generalkonferenzausschuss oder irgendein Entscheidungsgremium dort, hat beschlossen, wieder aufzubauen. Mhm. Zwar, Kellogg wollte viel, viel größer aufbauen. Mhm. Und wahrscheinlich haben sie als Kompromiss gesehen zwischen dem, was Ellen White gesagt hat, gar nicht aufbauen. Und Kellogg wollte viel größer, also haben sie gesagt, gut, wir bauen es auf, aber kleiner als vorher. Vorher hat es zwei Flügel gehabt. Und jetzt nur noch ein Gebäude. Okay, haben sich darauf geeinigt, ein Gebäude zu machen. Was sie nicht wussten, was Kellogg einfach hintenrum gemacht hat, er hat zwar ein Hauptgebäude gehabt, aber hat dann nebenbei das erstens um 30 Meter noch länger gemacht, als es eigentlich hätte sein dürfen. Und zweitens hat er noch Nebenarme geplant, das Fundament schon gemacht. Und erst als er schon halb fertig war, das Gebäude, haben sie gemerkt, dass er sie über den Tisch gezogen hat. Ja? Dass er also fast doppelt so groß geplant, gebaut hat, wie das Original eigentlich von ihnen abgesegnet war. Mhm. Auf jeden Fall, das Problem war jetzt, sie haben angefangen zu bauen, Fundamente gelegt und das Ding wurde immer teurer. Und war so teuer, dass das die Gemeinschaft nicht bezahlen konnte. Und da haben sie überlegt, was machen wir jetzt? Und Daniel hat sich erinnert, dass Ellen White ihr Buch geschrieben hat, gerade ihr Buch Christi Gleichnisse, hat sie zu dem Zeitpunkt...
Wer hat sich erinnert?
Der Daniels.
Ah, Daniels.
Daniels, er war so kommissarischer Leiter der Generalkonferenz. Übrigens von 1901 bis 1903 gab es keinen richtigen GK-Präsidenten, aber Daniels war so der kommissarische Präsident. Und er hat sich erinnert, dass Ellen White das Buch Christi Gleichnisse geschrieben hatte und mit dem Buch sehr viel Geld verdient hat, aber das Geld hat sie nicht für sich selbst genommen. Sie hat das Geld nie für sich selbst genommen, in ihren Büchern, sondern das hat sie für die Schulen eingesetzt, für französische Schulen zum Aufbau. Und dann hat er gesagt, gut, Kellogg kann Bücher schreiben, also schreibt jetzt Kellogg ein Buch und damit finanzieren wir das Sanatorium.
Ah, so kam es. Und dieses Buch war Living Temple?
Ganz genau. Und dann hat er das Buch geschrieben. Das hat er innerhalb von ein paar Wochen geschrieben. Ja? Also das haben sie dann so im Mai beschlossen. Und hat er von Mai bis Juli hat er das Buch geschrieben, in zwei, drei Monaten. Und ist dann in Urlaub gefahren nach Europa. Und dann sollte das Buch gedruckt werden. In dem Buch Living Temple, da hat er viele Sachen reingeschrieben über pantheistische Ideen. Mhm. Und Ellen White schreibt, das Buch ist so geschickt. Es sind sehr, sehr viele Wahrheiten drin, schreibt sie. Aber auch so geschickt Bibeltexte verknüpft mit Täuschungen, dass es unglaublich schwierig ist, die Wahrheit von dem Irrtum auseinanderzuhalten. Deswegen hat sie gesagt, sie warnt jeden eindringlich davor, das Buch überhaupt zu lesen. Ja. Wer nicht einen festen Standpunkt hat, wird von dem Buch weggerissen werden, sagt sie. Ja? Kellogg hat so geschickt formuliert, er ist so intelligent. Ja? Und der Spicer war damals, hat ihn besucht, wo er diese Ideen verbreitet hat. Auch er hat sie ja nicht nur geschrieben, er hat sie auch sonst verbreitet. Und dann haben sie getroffen und dann fragt Kellogg ihn, wo ist Gott? Und Spicer sagt, ja, in der Bibel steht, Gott ist im Himmel und ist in seinem Heiligtum und sitzt auf seinem Thron und die Engel dienen ihm, das ist klar beschrieben. Ja? Und da fragte der Kellogg weiter, und wo ist der Himmel? Da sagt er, ja, wir wissen nicht, wo der Himmel ist, aber irgendwo, wo Gott ist. Ja? Und sagt der Kellogg, nein, der Himmel ist überall, wo Gott ist und Gott ist überall. Gott ist allgegenwärtig. Ja? Das sagt die Bibel ganz klar, sagt der Gott ist allgegenwärtig. Wenn Gott allgegenwärtig ist, überall, wo Gott ist, da ist der Himmel. Und wenn Gott hier ist, dann ist der Himmel auch hier. Ja? Also müssen wir nicht auf den Himmel im Himmel warten, sondern unser Herz. Und dann sagte er auch, okay, und das Heiligtum, das ist unser Herz, unser Körper ist ein Heiligtum. Ja? Stimmt ja auch in der Bibel. Mhm. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und also sagte er, er hat das gegeneinander ausgespielt. Es gibt keinen Tempel im Himmel, sondern es gibt nur den Tempel, unser Körper. Mhm. Und da möchte Gott drin wohnen und den möchte Gott verändern. Deswegen, er war ja für die Gesundheitsbotschaft, Gott möchte uns heiligen. Living Temple heißt, unser Körper ist der Living Temple, der lebende Tempel Gottes. Und wenn wir den gesund erhalten, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und dann haben die meisten, die es gelesen haben, haben gesagt, das ist genau die Botschaft von Ellen White, genau was sie geschrieben hat. Ja. Yeah. Sie schreibt ja auch immer davon, Gott möchte uns heiligen und so weiter. Ja, das ist genau. Also die waren, und Ellen White schreibt, tut mir leid, das ist, das dürfen wir nicht. Ja. Und dann lag das Manuskript vor. Und jetzt war die Frage, wird es gedruckt oder wird es nicht gedruckt? Ellen White hat davor gewarnt, ganz klar gewarnt. Und jetzt war ein Ausschuss, ein Untersuchungsausschuss von 5 Personen besetzt. Und die haben das gelesen, das Manuskript. Und von den 5 haben 3 zugestimmt und 2 dagegen. Aber es war nur der Untersuchungsausschuss. Entschieden hat der GK-Ausschuss. Und dieses Gremium hat jetzt also ihre Zustimmung weitergegeben, dass das Buch gedruckt werden sollte. Und das ist etwas einmalig passiert in unserer Gemeinschaft, in unserer Geschichte der Wendbewegung. Hier hat die Minderheit sich durchgesetzt. Der GK-Ausschuss hat tatsächlich entschieden, es wird nicht gedruckt. Mhm. Ja. Weil er weit geschrieben hat, es enthält Irrlehren, obwohl nur 2 dagegen waren, aber sie haben gesagt, nein, es wird nicht gedruckt. Was ist jetzt passiert? So schnell hat Kellogg sich nicht einschüchtern lassen und hat nicht so schnell aufgegeben. Kellogg hat dann gesagt, gut, wenn die Gemeinschaft das nicht druckt, dann drucke ich das selbst. Mhm. Dann steht da nicht, im Impressum steht nicht drin, Review and Herald Verlag, sondern da steht drin, mein eigener Verlag.
Ja. Mhm.
Aber ich lasse es drucken in der Druckerei von unserem Verlag. Nämlich in der Zeit hat unsere Druckerei sehr viel Aufträge, fremde Aufträge angenommen. Dagegen hat Ellen White auch immer. Ellen White hat geschrieben, nein, unsere Druckerei soll nur geistliche Literatur drucken. Ja, und sie hat geschrieben, teilweise haben sie Bücher gedruckt von irgendwelchen schlüpfrigen Romanen. Ja, und hat sie geschrieben, wenn unsere Setzer das lesen müssen, allein dadurch fallen sie schon Glauben ab, hat sie geschrieben. Mhm. Also hat sie davor gewarnt. Und dann, auf jeden Fall war es dann so, dass...
Diese Buchpresse oder diese Druckerei, in der das gemacht hat, das war ja unsere
eigene. Das war unsere eigene Druckerei. Damals war Verlag und Druckerei eins.
Ja? Ist das die ist abgebrannt, oder?
Ja, genau, das kommt jetzt gleich.
Ja,
und jetzt war Folgendes. Eigentlich sollte der Verlag das drucken, ist abgelehnt worden vom Verlagsausschuss und vom GK-Ausschuss. Mhm. Und jetzt hat Kellogg gesagt, okay, wenn das nicht offiziell von unserer Gemeinschaft gedruckt wird, dann werde ich das privat drucken. Da hat er einen Druckauftrag gegeben und die Rechnung ging an Kellogg privat. Ja? Und die haben den Auftrag angenommen. Mhm. Ja? Weil es ein Fremdauftrag war. Also haben sie jetzt alles fertig gemacht. Die Platinen, oder ich weiß nicht, wie das da heißt, also die Druckervorlagen, waren alle fertig gemacht. Und es war bereit, dass das Buch gedruckt werden sollte. Und in dem Moment, es war am 30. Dezember 1902. Also im Februar 1902 war Battle Creek abgebrannt und am 30. Dezember 1902 ist dann der Verlag abgebrannt. Ja. Also am nächsten Tag sollte, oder übernächsten Tag oder irgendwann sollte der Druck beginnen von dem Buch. Ja. Und dann ist der gesamte Verlag abgebrannt und die Druckmaschinen, die im zweiten Stock waren, sind alle runtergestürzt und so weiter. Also alles kaputt gewesen. Dann, ne. Und da hat Ellen White wieder geschrieben. Und dann hat damals dann der Hauptmann der Feuerwehr gesagt, rheumatistischen Brände sind ein bisschen eigenartig. Ja?
Habe ich gelesen, ja.
Wenn wir mit Wasser löschen, dann haben wir den Eindruck, als ob wir mit Benzin löschen würden. Ja? So hat man die Wirkung. Ne? Und es ist also, sie konnten nichts machen, das ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Und, ja? Und Ellen White hat geschrieben, das war das Gericht Gottes hier. Ne?
Ja. Ja, ja. Sie hat überhaupt interessante Sachen geschrieben über dieses Buch. Also ich habe ganz viele Zitate sozusagen, was sie gesagt hat. Genau. Aber eins hast du gerade erwähnt, für die Gemeinde geschrieben, Band 1, Seite 210, da schreibt Ellen White, der Gedanke an den Irrtum in diesem Buch hat mir großen Schmerz bereitet.
Ja.
Und die Erfahrung, die ich in Verbindung mit dieser Sache durchmachen musste, hat mich fast mein Leben gekostet.
Ja. Ja. Daran sieht man, dass das nicht nur eine Lappalie war, sondern dass sie selbst sogar mit warum es ihr Leben gekostet hat, schreibt sie nicht. Aber das heißt, aber das ging ihr bis an die Grenzerfahrung des Lebens, ja. diese Irrlehren in dem Buch. Ja.
Das war halt, das Teuflische war halt, es waren biblische Zitate, es war irgendwie Wahrheit, aber das war dann so verdreht, dass sie Gott in ein falsches Licht stellten. Ja. Und plötzlich war es pantheistisch. Genau.
Interessant ist auch, dass der Spicer, der war nämlich damals in Indien gewesen und in Ostasien und hat den Buddhismus kennengelernt. Und als er dann zurückkam, hat er gesagt, das ist eine buddhistische Lehre. Ja? Das ist der Lehr der Buddhismus. Ja? Oder wir würden heute sagen, das ist New Age. Ja? Das sind auch die gleichen Gedanken, die in diese Richtung gehen. Ne? Das hat sich dann sehr stark verbreitet und natürlich hat Kellogg seine Anhänger gehabt. Ja? Battle Creek ist dann tatsächlich aufgebaut worden und als es fertig war, hat es über 1000 Betten gehabt. Also ungefähr 10-mal größer, als es vorher war. Mhm. Ja. Und das war nie gedacht gewesen. Ja. Und dann war es sogar dann später so, dass Kellogg das geschafft hat.
Jetzt hat er sich übertragen, ne?
Ja, genau. Er hat dann gesagt, Battle Creek müssen wir von der Gemeinschaft trennen, rein organisatorisch erstmal, ja? damit, wenn hier was passiert, dass das nicht auf das andere mit irgendwo reingezogen wird. Ja? Und dann ist das rein rechtlich erstmal nur getrennt worden, aber weiter so gelaufen. Und irgendwann hat Kellogg, als er dann von der Gemeinschaft sich getrennt hat, das Gesamte alles mitgenommen. Ne? Also es ist verloren gegangen damit. Ne? Ja. Und zwar, wann hat er sich getrennt? Eigentlich war diese Krise mit den beiden Bränden und mit Battle Creek und mit dem Verlag war eigentlich noch nicht die Hauptkrise. Das war zwar heftig, ja, und Ellen White hat immer wieder von Australien geschrieben, ja, und gewarnt und da eingegriffen und das hat Gott das immer wieder. Aber der Hauptangriff kam 1903. 1903 war wieder eine Generalkonferenz, wo wieder gewählt werden sollte. Und gerade weil es vorher keinen richtigen Präsidenten gab, gab es so ein bisschen so einen Schwebezustand. Und jetzt hat Kellogg versucht, mit seinen Leuten die Generalkonferenz bei den Wahlen sich unter den Nagel zu reißen. Denn wenn er es geschafft hätte, seine Leute überall zu positionieren, in allen Positionen, Präsident und Vizepräsident und alle Abteilungen und so weiter, dann hätte er, und auch den Ausschuss, dann hätte er seine Vorstellungen und alles durchgebracht und dann wäre der Bandgemeinde heute ein Esoterik-Club. Und dann hat er Geheimsitzungen gehabt mit seinen Leuten. Es waren alles kluge Köpfe. Teilweise Ärzte, teilweise Theologen, Prediger. Es waren kluge, gute Leute. Ja? Und eine Geheimsitzung gab es dann überlegt, wie gehen sie jetzt vor, um in welchem Gremium, wo irgendwelche Strippen, wer sagt wo was, ja? um hier Einfluss zu nehmen, um am Ende die Gemeinschaft zu übernehmen. Ja. Und es sah so aus, dass tatsächlich er Erfolg haben würde. Ja. Er hatte nicht die Mehrheit, aber er hatte die besten Leute. Und wenn man Leute wählt, dann versucht man ja immer die Besten und die anderen haben nicht erkannt, wer wo steht. Es war nicht offensichtlich. Der steht auf Kelloggs Seite und der steht auf... Es war nicht offensichtlich. Ja. Bei einigen hat man es gesehen, bei einigen waren mehr so stille Partisanen. Und dann hat Ellen White einen Brief geschrieben von Australien. Mhm. Und der Brief war... dann hat sie geschickt, hat gewarnt, hat von einer nächtlichen Sitzung beschrieben. Da hat sie gesagt, ich sah in der Nacht, in der Vision, wie eine nächtige Sitzung stattfindet und wie ein Arzt, Kellogg meint sie damit, sie ja begeisterte Reden geführt hat und Leute beeinflusst hat, umgarnt hat und sie nennt das sogar so Art hypnotische Methoden verwandt hat, um die Leute in den Bann, seinen Bann zu ziehen und dass eigentlich nicht Gott ihn geführt hat, sondern dass der andere Geist ihn hier geführt hat und dass er versuchen wird, die Gemeinschaft zu übernehmen, die Generalkonferenz auf seine Seite zu bringen. Ja. Mhm. Das hat sie dann beschrieben und hat davor gewarnt und hat dann gesagt, wir müssen dem Einhalt gebieten und das darf nicht geschehen. Und das hat sie dann abgeschickt, den Brief. Und er war viele Wochen unterwegs, ich weiß nicht mehr genau wie viele, 2 Monate oder so unterwegs, von Australien bis USA. Und als er ankam, war gerade die Generalkonferenz. Und da kam der Brief und da hat sie den Brief an die GK, an die Vollversammlung der GK-Konferenz, hat sie den adressiert. Und der wurde vorgelesen auf der GK. Und da wurde dann vorgelesen, wo sie schreibt, ich habe in der Nacht gesehen und das und genau das alles hier. Ne? Und wo der Brief fertig war, meldet sich ein Bruder und sagt, letzte Nacht hat diese Sitzung stattgefunden, von der Ellen White vor 2 Monaten geschrieben hat. Ja, die hat sie vor 2 Monaten schon gesehen. Ja. Und sie hat sogar wörtlich zitiert, was gesagt worden ist. Sagt er, genau das wörtlich ist letzte Nacht so gesagt worden. Ja. Und sagt, ich war dabei, sagt er, und es tut mir leid, ich erkenne jetzt, dass das nicht gut war und ich distanziere mich davon. Ja. Und das ist das Ganze aufgeflogen. Und dann ist das dadurch verhindert worden, dass Kellogg die Gemeinschaft übernommen hat. Mhm. Das war eigentlich die Alpha-Krise.
Ja. Mhm. Das ist interessant. Also danke für den Einblick, dass wir mal so mal ein Gesamtbild bekommen, was damals passiert ist. Ja. Das ist das, was wir die Alpha-Krise nennen. Also Alpha-Krise. Hier sehen wir eine falsche Lehre, ja, sehen wir, genau. Die Gemeinde angegriffen hat.
Richtig.
Und dann war der Versuch, die Generalkonferenz zu übernehmen.
Ganz genau. Diese 2 Punkte. Mhm. Das waren die beiden Punkte. Falsche Lehre und Versuch, die Struktur der Gemeinschaft zu verändern oder auch die Gesamtgeneralkonferenz zu übernehmen.
Ja. Davon schreibt sie irgendwo, ich habe das gelesen, irgendwo habe ich ein Zitat von Schwester White gelesen, wo sie genau das sagt. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich das hier finde. Mhm. Da beschreibt sie, dass versucht wird, hier. Für die Gemeinde geschrieben, übrigens für die, was du gerade erzählt hast, so ein bisschen die Geschichte, das ist nicht alles, du hast noch ein bisschen mehr erzählt, aber ja. Vieles davon kann man für die Gemeinde geschrieben im Band 1, so wenn man so zwischen Seite 200 und Seite 220 liest, da finden wir so ein bisschen den Alpha-Abfall. Ich will mal eben zeigen, was du gerade gesagt hast, ja. Wie Ellen White das beschreibt. Sie sagt, in für die Gemeinde geschrieben 1 auf Seite 215, der Feind der Menschen hat alles daran gesetzt, die Erwartung zu wecken, es müsse zu einer großen Reformation unter den Siebenten-Tags-Adventisten kommen. Und diese Reformation werde darin bestehen, die Lehren aufzugeben, die die Säulen unseres Glaubens sind, und uns völlig neu zu organisieren. Was würde geschehen, wenn es zu dieser Reformation käme? Die Glaubensgrundsätze, die Gott in seiner Weisheit der Gemeinde der Übrigen vermittelt hat, würden aufgegeben werden. Unser Glaube würde sich verändern. Die Grundlagen unserer Arbeit der letzten 50 Jahre würde als Irrtum betrachtet werden. Eine neue Organisation würde entstehen. Ganz neue und andersartige Bücher würden geschrieben werden. Ein intellektuell-philosophisches System würde entstehen. Die Begründer dieses Systems würden in die Großstädte gehen und dort ein wunderbares Werk vollbringen. Der Sabbat würde natürlich kaum beachtet werden, genauso der Gott, der ihn geschaffen hat. Man würde nichts und niemandem gestatten, sich der neuen Bewegung in den Weg zu stellen. Ihre Führer würden verkünden, Tugend sei besser als Untugend, aber da sie Gott abgeschafft haben, würden sie sich auf menschliche Kraft verlassen. Ohne Gott jedoch ist menschliche Kraft wertlos. Sie würden auf Sand bauen und Sturm und Unwetter würden ihr Bauwerk hinwegfegen. Ja. Also ich spreche hier von einer Reorganisation der Gemeinde von innen heraus.
Zwei Dinge auch, ne? Irrlehren und Strukturveränderung der Gemeinde. Ja,
richtig. Das ist schon interessant. Also wenn wir jetzt haben wir so ungefähr so ein Bild von dem, wie das Alpha war, wenn man sich so ein bisschen vorstellen mag, was passiert ist. Wenn wir jetzt über das Omega sprechen, also wie wird diese Omega-Krise aussehen? Was können wir da erwarten? Wahrscheinlich auch Irrlehren, die sich wieder verbreiten. Aber jetzt die Frage so ein bisschen, kommt das mehr so aus dem rechten Graben, wo wir sagen, es kommt viel fanatistische Irrlehre, oder ist es mehr sowas so aus dem linken Graben, so, liberale Einstellung, alles ist okay, man kann alles glauben, das ist so ein bisschen Buddhismus, darf man das vielleicht, also so über alles rüber, es klingt ja fast für mich so, als wenn das aus der Richtung kommt.
Ja, ja. Es ist schwierig. Interessant ist übrigens, erst einmal auf dieses Buch hier. In dem Buch wird das übrigens sehr genau beschrieben, was ich auch eben erklärt habe mit Kellogg und die ganzen Hintergründe. Und er bringt auch eine Übertragung auf das Omega. Allerdings vor 25 Jahren habe ich noch nicht alles gesehen, was man heute sieht. Ja? Mhm. Also ich würde es so sehen, Ellen White spricht nicht, wo sie in dem Umfeld von dem Omega direkt spricht, erklärt sie das nicht. Aber es gibt andere Stellen, wo sie sagt, was in der letzten Zeit an falschen Irrlehren kommen wird. Mhm. Ja? Und wenn man das sich mal zusammensucht, dann sieht man eher, dass es aus dem linken Graben kommt. Mhm. Und zwar erstens, dass aus dem linken Graben, was wir eben bei der Sichtung schon mal gesagt haben, dass hier adventistische Sonderlehren kommen unter Beschuss. Mhm. Was die anderen auch glauben, dass Christus für uns gestorben ist und dass Jesus wiederkommt und das und so weiter. Das sind alles Dinge, ja, und dass wir gut handeln sollen und so weiter. Mhm. Das sind alles Dinge, die die anderen Christen auch haben, und das ist kein Problem. Aber was Adventisten an Sonderlehren haben, die Frage vom Sabbat, die Frage Ellen White als Prophetin, die Frage 1844 das Gericht begonnen, Heiligtumsdienst, ja, und auch die Endzeit, prophetische Auslegung, ja, das sind alles Dinge, die gerade vom linken Graben in der Adventgemeinde momentan ständig unter Beschuss stehen oder gar nicht mehr geglaubt werden oder einfach von der Bedeutung her herabgemildert werden. Ja.
Ich erinnere mich gerade an ein Zitat hier von Paulus, da schreibt er im 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1, sagt er, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Ja, genau. Also hier sagt Paulus, am Ende der Zeit, da werden viele vom Glauben abfallen, also das heißt, sie haben den Glauben gehabt, aber sie werden abfallen und werden Dämonen auf den Leim gehen. Ja, und es ist interessant, wenn man Ellen White jetzt dazu liest, sie sagt zum Beispiel, eine der Irrlehren wird sein, dass es kein Heiligtum im Himmel gibt. Genau. An einer anderen Stelle schreibt sie, es werden sich in unsere Gemeinden, wird sich zum Beispiel neuartige Musik, neuartiger Gottesdienst einschleichen und es wird Dämonen den Weg bereiten, dabei zu sein.
Und das ist noch interessant, da gibt es das Zitat, wo sie sagt, wo sie auf Indianer verweist. Und wo sie sagt, solche Vorfälle wie in Indiana 1900 war das. Das war übrigens auch kurz vor oder während dieser Zeit von der Kellogg-Krise, also eigentlich kurz davor, muss man sagen. Mhm. Sagt sie, solche Vorfälle wie Indiana werden sich kurz vor dem Ende der Gnadenzeit wiederholen. Mhm. Ja? In unseren Gemeinden wird das Schlagzeug mit ekstatischer Musik und Tanzen und Schreien geben. Und das wird man dem wirkenden Heiligen Geist zuschreiben. Also sie beschreibt hier eigentlich charismatische Gottesdienste. Ja. Und die werden in der Gemeinde stattfinden. Ja? Und sie sagt, und dann sagt sie auch noch, Satan wird die Musik zu einem Fallstrick machen, durch die Art und Weise, wie sie dargeboten wird. Mhm. Also Musik ist nicht wertneutral, sondern Musik hat einen Einfluss. Ja? Mhm. Und von daher denke ich, ich sehe auch gerade diejenigen, die die adventistisch-biblischen Lehren mehr und mehr relativieren und in Frage stellen oder ablehnen, sind auch offener für andere Strömungen, für ökumenische Strömungen oder für charismatische Strömungen oder Willow Creek-Bestrebungen oder Emerging Church. Das sind alles Dinge, gerade Emerging Church, das erinnert mich sehr stark an Kellogg. Mhm. Weil Emerging Church sagt, verbindet eine Religiosität, eine Spiritualität mit mittelalterlichen katholischen Mystik-Dingen, ja? aber für den postmodernen Menschen zusammengestrickt. Das heißt, jeder kann machen, wie er will, jeder hat seine Freiheiten und jeder, man hat nicht mehr vorgegebene Strukturen, sondern jeder ist frei in dem. Ja? Und das ist eigentlich genau, was Kellogg gesagt hat. Kellogg sagt, wenn Gott in dir ist, dann ist alles, was du machst, richtig, ist in Ordnung, ist gut. Ja? Mhm. Und du bist selbst der Maßstab.
Es gibt nicht nur eine Wahrheit, so nennt man das heute.
Genau, nicht nur eine Wahrheit, genau. Du bist der Maßstab. Und nicht mehr irgendetwas, was außerhalb von dir ist, sondern du selbst bist der Maßstab. Ja? Und das ist genau, was auch Emerging Church sagt, der Mensch ist auf einmal der Maßstab. Ne? Mhm. Nicht mehr Gott oder die Bibel. Ne? Ja. Mhm.
Das ist interessant, dass man also so einen Vergleich machen kann, was damals war, was jetzt auf uns zukommt. Vielleicht sei noch dazu gesagt, diese Indianerbewegung, das war so eine Holy Flesh Movement, also diese Heilig-Fleisch-Bewegung, wo man eben, das war ganz ähnlich, ne? Also wir sind irgendwie, wir sind Gott oder wir sind der Körper Gottes und Gott ist in uns und was wir machen, ist alles richtig. Genau. Das war so ein bisschen so der Auftakt von dieser Krise. Es ist interessant, dass wir so eine ähnliche Strömung heute auch sehen, also nicht nur in der Adventgemeinde, sondern überhaupt weltweit in den verschiedenen Gemeinden.
Jetzt können wir vielleicht noch einen zweiten Punkt. Wir hatten ja jetzt, es gab ja zwei Punkte, die den Alpha ausgemacht haben. Die falschen Lehren und die Übernahme der Generalkonferenz. Omega haben wir jetzt die falschen Lehren angesprochen, die wir jetzt schon sehen können. Und die werden sich sicherlich noch verstärken. Mhm. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch nicht nur die Frauenordination, sondern auch die Frage von Homosexualität ein Thema sein wird. Denn in allen Kirchen können wir sehen, dass das überall eingeführt worden ist, ja, mit biblischen Begründungen. Ja. Ja. Das wird sicherlich auch vor der Wendemann nicht halt machen.
Es wird auch die Frage nach der Person Gottes sozusagen gestellt. Also wer ist Gott? Genau. Da gibt es heute ganz viele Fragen, die auftauchen. Ellen White bezieht sich interessanterweise auch darauf und sagt, es gibt da Fragen, die können wir gar nicht beantworten. Genau. Aber das sind so Spitzfindigkeiten, die werden hineingebracht und werden für viel Unruhe in den Gemeinden sorgen. Ja.
Sicherlich gibt es da auch, und da muss ich sagen, es gibt nicht nur den linken Graben, es gibt auch den rechten Graben. Ja? Den rechten Graben, wo es Fanatismus gibt oder wo auch manche die Heiligung überbetont wird oder auch andere Grundfragen irgendwo, wo man die Gemeinde Babylon bezeichnet oder auch irgendwo. Das ist natürlich auch nicht gut. Aber der zweite Punkt ist auch noch die Frage der Generalkonferenz.
Da wollte ich nochmal drauf zu, genau.
Das ist natürlich für uns heute schwer zu sehen. Ich habe immer gedacht, naja, wie wird das aussehen? Jetzt in der Frage, als es um die Frauenordination ging, habe ich mir vorstellen können, was das in Zukunft sein könnte. Ich glaube noch nicht, die Frauenordination, ich denke, die Frauenordination an sich, die Diskussion und auch die Abstimmung und auch die ganze Sache, ist nicht wirklich ein Mittelpunkt unserer Lehren. Eigentlich ist es eine Randfrage. Mhm. Ja, also, weil in der Bibel überhaupt nicht angesprochen wird, also nicht direkt. Indirekt wird sie angesprochen, aber nicht direkt. Deswegen ist es keine Hauptfrage, Hauptpunkt unseres Glaubens. Ja. Und deswegen, dass an so einem Nebenpunkt die Fronten sich so hoch, dass so hoch geht, ja, und sich so eskaliert, ist schon erschreckend. Mhm. Ja. Und es sieht momentan sogar so aus, es könnte sein, ob es so kommen wird, weiß keiner. Es könnte sogar sein, wenn das nicht irgendwo ein Nachgeben geht, denn die GK-Vollversammlung hat beschlossen, dass Frauenordination weltweit nicht erlaubt wird. Und was immer gefordert also wird,
Frauen dass Frauen zu Predigern ordinieren.
Als Prediger, genau. Prediger natürlich. Ja. Als Gemeindeältester und Diakone werden sie eingesegnet, aber nicht als Prediger. Und wenn das gefordert wird, dass das jede Division selbst entscheiden muss, dann ist das ja auch diskutiert worden, abgestimmt worden, das ist abgelehnt worden. Von daher, und wenn da die Divisionen und Verbände, die das jetzt trotzdem machen wollen, wenn sie nicht einlenken, dann ist es durchaus möglich, dass es eine Spaltung geben könnte in der Generalkonferenz. Mit anderen Worten, dass zum Beispiel auch Nordamerika und Teile von Europa sich von der Generalkonferenz abspalten.
Eigentlich vier Divisionen. Oder? Das ist Nordamerika, intereuropäische, transeuropäische und die Southern Pacific, Australien.
Das sind vier Divisionen. Es könnte durchaus sein, dass sie eine eigene Generalkonferenz machen und dann hätten wir zwei Adventgemeinden offiziell. Ja?
Man muss dazu sagen, das sind vier von 16. Ich glaube, wir haben 16 Divisionen, vier davon
machen. Richtig, richtig. Die sind natürlich von der Finanzstärke und vom Einfluss die stärksten. Aber von der Mitgliederzahl bereiten nicht mehr die Stärksten. Ja?
Das ist interessanterweise, auch diese vier Divisionen, die verlieren Mitglieder, ja, während die anderen wachsen.
Richtig, richtig.
Das ist sehr interessant zu beobachten.
Das Gleichgewicht geht immer weiter auf. Ja? Mhm. Aber seitdem kann ich mir vorstellen, dass die Omega-Krise auch hier etwas sein könnte, dass eventuell noch haben wir den Ted Wilson als Generalkommerzpräsident, da dürfen wir dankbar sein, dass er jemand ist, der eine klare Linie hat und irgendwie von Gott geführt ist. Aber man weiß auch nicht, ob das immer so bleiben wird. Ne? Könnte auch hier sein, dass jemand rankommt, ähnlich wie Kellogg, der auf einmal versucht, die Erwähnung in eine andere Richtung zu führen. Mhm. Oder ob eine Abspaltung kommen wird als Abfall. Ne? Solche Dinge könnten durchaus als Omega-Krise auch mit gemeinsam von Ellen White. Ne? Mhm. Man wird es sehen. Also noch ist die Omega-Krise nicht da, wir sehen nur Entwicklungen dahin. Deswegen, wir können nur sagen, was wir sehen, welche Entwicklungen, wie das aussehen wird, das wissen wir nicht. Ja.
Aber der Versuch, die Generalkonferenz zu übernehmen, ist schon,
ganz, ja.
das ist schon erschreckend, daran zu denken.
Genau, richtig.
Ja. Der Zusammenhang, den würde ich ganz gerne mal mit dir ganz kurz drüber sprechen, den Zusammenhang zwischen der Sichtung, über die wir am Anfang gesprochen haben, also was da alles passiert, und diese Omega-Krise, auf die wir sozusagen hineingucken, würde man sagen, die Sichtung ist schon das Omega oder führt das eine zum anderen?
Ja, ich würde sagen, es hängt zusammen, auf jeden Fall. Mhm. Der Sichtungsprozess führt zum Omega. Mhm. Aber ich glaube, wenn denn die sichtbare Trennung kommt, ich glaube, dass das das Omega ist.
Ja. Ah, das Sonntagsgesetz.
Genau, wenn das Sonntagsgesetz kommt, dann wird es auseinanderreißen. Mhm. Ja? Und ich glaube, dass das das Omega sein wird, dieses Auseinanderreißen. Ja. Es kann sein, dass das Omega schon kurz vorher anfängt, aber es wird auf jeden Fall damit zusammenhängen. Ja. Mhm. Ob das vielleicht schon ein Jahr vorher anfängt, aber auf jeden Fall, diese sichtbare Trennung nach dem Sonntagsgesetz ist ein Teil vom Omega, auf jeden Fall.
Ja.
Interessant ist auch ein Zitat, warum auch das Buch Eisberg voraus heißt und warum auch unsere Sendung Eisberg voraus heißt. Es gibt ein Zitat, wo Ellen White in einer Vision das gesehen hat, nämlich, da heißt es, für die Gemeinde geschrieben, Band 1, Seite 216. Eines Nachts wurde mir ein klares Bild gezeigt. Ein Schiff schwamm auf dem Meer, von dichtem Nebel eingehüllt. Plötzlich rief die Wache vom Ausguck, Eisberg direkt voraus. Und tatsächlich, ein gewaltiger Eisberg ragte hoch vor dem Schiff auf. Eine befehlende Stimme rief, haltet darauf zu. Niemand zögerte auch nur einen Augenblick. Es war höchste Zeit zu handeln. Der Maschinist schaltete auf Volldampf voraus und der Mann am Steuer lenkte das Schiff direkt gegen das Eis. Krachend rammte das Schiff den Eisberg. Ein schrecklicher Ruck lief durch das Schiff und der Eisberg zersprang. Die Eisbrocken fielen auf das Deck herab. Die Passagiere wurden durch den heftigen Aufprall kräftig durchgeschüttelt. Doch niemand kam dabei ums Leben. Das Schiff war beschädigt, aber nicht irreparabel. Bei dem Zusammenstoß prallte es zunächst zurück. Vom Bug bis zum Heck lief ein Zittern durch das Schiff, als wäre es lebendig. Dann aber setzte es seinen Weg fort. Ich denke, das drückt es aus. Ich denke, das ist, denke ich, auch drückt auch so ein bisschen die Omega-Krise aus. Mhm. Das heißt, normalerweise sollen wir ja, wenn wir irgendwo Probleme sehen in der Adventgemeinde, versuchen, wie kann man die Einheit behalten, bewahren. Mhm. Wir sollen nicht schauen, dass man irgendwo auf Trennung geht. Natürlich muss man die Wahrheit hochhalten, dürfen die Einheit auf Kosten der Wahrheit haben. Aber wir müssen immer auch bedacht sein, auch zu schauen, wo es geht, wo man keine falschen Kompromisse machen muss, wo kann man auch auf den anderen zugehen und gucken, dass man die Einheit hat. Aber hier, an einem bestimmten Punkt, geht das nicht mehr. Da ist Gottes Befehl, Eisbergrammen. Eisbergrammen heißt irrlehren Rammen. Das heißt, es gibt einen Punkt, wo man ganz klar bekennen muss und sagen muss, das geht nicht, hier ist eine Grenze überschritten. Ja? Und es wird erschüttern, die Gemeinde, also Schiff, ist die Gemeinde erschüttern. Es
lief so ein Zittern durch das Schiff.
Das Ganze wird zittern, ja. Die Gemeinde wird zittern, aber es wird auch beschädigt werden, aber es wird den Hafen erreichen.
Es wird am Ende den sicheren Hafen kommen, genau. Interessant ist, dass Ellen White in dem Zusammenhang, wo sie dieses Zitat auch sagt, da spricht sie von diesen Irrlehren.
Und genau.
Da wird deutlich, diese Irrlehren sind dieser Eisberg.
Ganz genau.
Und eigentlich würde man ja immer denken, naja, wir umschiffen das Problem mal.
Ja.
Aber
ja,
da ist es so, so dringend, dass sie sagt, halt drauf zu.
Und man sieht ja auch, das war ja auch in der Zeit, wo die Titanic untergegangen ist. Und das war ja auch genau um die Zeit.
Ach, war das der Traum, den sie hatte?
Ja, das war. Ah, okay. Das war ungefähr um die Zeit herum, 1912 ungefähr. Ja. Und da hat sie, und da hat man auch gesehen bei der Titanic, die haben ja versucht, dem Eisberg auszuweichen. Mhm. Hätten sie vielleicht auch gesagt, Eisberg direkt drauf zu, hätte das Schiff fast frontal den Eisberg gerammt und dann hätte vielleicht auch das Schiff beschädigt worden. Aber dadurch, dass sie ausgewichen sind, ist das Schiff an der Seite aufgeritzt worden und so weit aufgeritzt worden, dass überall das Wasser reingelaufen ist und dann das Schiff irgendwann schlagseitig gekappt und dann ist das alles.
Es wurden 6 von 16 Kammern aufgeschlitzt. Ganz genau.
Ich denke, wenn nur 4 oder 3 oder 4 aufgeschlitzt worden wären, dann hätte es überlebt, aber so ging es dann nicht mehr. Ja?
Interessant.
Gerne. Aber das, mit anderen Worten, wenn das jetzt hier übertragen auf Ellen White's Vision, wenn man das nicht direkt rammt und versucht, ihm auszuweichen, dann kann sein, dass der Eisberg die Gemeinde so stark beschädigt, die Irrlehrer die Gemeinde so stark beschädigen, dass es untergeht. Ja? Aber in dem Moment, wo man sagt, klare Linie, klar rammen, ja, direkt darauf zu, jetzt Konfrontation suchen in dem Sinne, nicht negative, sondern klare Wahrheit bezeugen, bekennen. Mhm. In dem Moment muss man auch mal das sagen, was Sache ist. Ja? Und dann wird es diese Konfrontation geben, aber die Gemeinde wird überleben.
Mhm. Das sind immer so die Sachen, also wie macht man das richtig? Also wann sagt man sozusagen, so ist es, ein White sagt immer ein, so steht geschrieben.
Richtig.
Wenn wir das sagen können, dann ist es wahr.
Ganz genau. Und deswegen, ich denke, noch haben wir nicht diesen Fall. Wenn es jetzt noch Probleme gibt, dann sollen wir noch gucken, wie kann man noch irgendwo noch einen guten Weg finden. Mhm. Ja, aber es kommt der Zeitpunkt, wo
das... Das ist so ein bisschen die Angst. Ne? Ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass tatsächlich zum Beispiel dem Kellogg das gelungen wäre, 1903 die Generalkonferenz zu übernehmen.
Ja.
Jetzt gibt es Zitate von Ellen White, die sagt, die Stimme der Generalkonferenz, wenn alle Ältesten zusammenkommen, soll als Stimme Gottes angenommen werden.
Richtig.
Meine Angst ist ja, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass die GK mal übernommen wird und die jetzt Dinge verkündigen, von denen wir klar sagen, das ist Spiritismus oder Esoterik, das können wir nicht mittragen.
Genau.
Damit umzugehen, das wird
hart. Deswegen glaube ich auch... Mit der Generalkonferenz, Gottes Stimme, meint sie nicht das Leitungsgremium, nicht dort, wo sie zusammen sind, sondern sie meint die Vollversammlung.
Genau.
Und ich glaube, dass die Vollversammlung aller Adventisten weltweit, dass die nicht spiritistische oder irgendwelche anderen Lehren, auch wenn vielleicht die Leitung irgendwann mal liberal besetzt sein sollte oder in eine falsche Richtung führen sollte, aber ich glaube, dass die Vollversammlung immer noch eine klare Linie
vielleicht bringt. Vielleicht sei dazu gesagt, also Vollversammlung meint, das sind 3.000 bis 6.000 Ältesten,
genau,
die da abstimmen.
Das sind alle Delegierten aus der ganzen Welt, die zusammenkommen, um da Beschlüsse zu fassen. Ja.
Okay. Das ist interessant, also jedenfalls beobachte ich mit Spannung, was passiert. Wir haben nächstes Jahr haben wir wieder eine Wahl.
Genau,
die wäre eigentlich dieses Jahr dran.
Ja, dieses Jahr gewesen und es wurde verschoben auf nächstes Jahr.
Verschoben aufgrund dieser weltweiten Krisensituation.
Ja.
Also der Zusammenhang zwischen Sichtung und Omega kann man erkennen.
Ja.
Also das eine wird wahrscheinlich zum anderen führen. Du sagst, Omega wird sozusagen der Höhepunkt der Sichtung sein.
Genau.
Und dann wird es wirklich einen Riss geben. Dann wäre vielleicht noch interessant, das will ich ganz kurz noch mit dir sagen, wie können wir uns vorbereiten? Und ich habe mir, wie können wir uns vorbereiten, nicht als Individuum, aber auch wir als ganze Gemeinde?
Ja.
Also was wird uns schützen?
Ich glaube, eigene Vorbereitung ist natürlich immer, dass wir eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Wenn auch immer jemand abfallen wird vom Glauben, ist immer der Grund, dass er irgendwo die Beziehung zu Jesus vernachlässigt hat. Weil wenn Jesus uns führt, lassen wir uns von ihm korrigieren und auch von falschen Dingen wieder zurückführen auf den richtigen Weg.
Ja,
also das heißt, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben und auch bereit sind zur Korrektur, dass Gott uns auch korrigiert. Jeder von uns kann mal falsch liegen. Keiner von uns hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und kann sagen, ich bin immer nur richtig. Nein, jeder von uns kann hier oder dort auch mal in theologischen Fragen auch mal falsch sein. Ja? Zweitens, dass wir die Bibel studieren, dass wir selbst wissen, dass wir uns nicht auf Menschen verlassen, nicht auf Prediger verlassen. Auch Prediger und auch Vorsteher können auch mal was Falsches sagen. Und dass wir auch Ellen White lesen. Gott hat uns extra Ellen White gegeben als Hilfe für die letzte Zeit, um zu erkennen, wo ist richtig und wo ist falsch.
Mhm.
Ja? Und ich erlebe immer wieder, dass diejenigen, die Ellen White auch lesen und auch mit der Bibel zusammenlesen, dass die eine gewisse Festigkeit haben und auch einen klaren Blick haben, einen Durchblick haben. Ja? Und ich erlebe immer wieder, wenn jemand anfängt, andere Bücher zu lesen und sich damit zu viel damit zu beschäftigen, Bücher von Willow Creek und Bücher von Emerging Church und allem Möglichen, irgendwann fängt man an, so zu denken und diese Gedanken zu übernehmen und auf einmal, ohne dass man es merkt, unmerklich auf einmal fängt man an, den Weg zu verlassen. Ja? Deswegen, womit ich mich beschäftige, das prägt mich. Deswegen, man sollte, Elm hat ja auch gesagt, lasst das Buch, Living Temple, sollte man gar nicht lesen. Ja? Weil man kann nicht das lesen und einfach unberührt da wieder durchgehen.
Ja?
Deswegen, man sollte manche Bücher auch einfach liegen lassen. Wir haben gute Bücher in der Bibel und auch durch Elm White. Und die sind eine gute Grundlage. Ja. Und natürlich als Gemeinde, soweit es geht, uns mit denen zusammentun, die bibeltreue Kurs haben, wo es geht, auch mit den anderen leben, soweit es geht.
Mhm.
Ja,
Und Gemeinde nicht verlassen.
Gemeinde nicht verlassen.
Mhm.
Ja. Und uns darum beten, dass Gott sein Volk führt. Gott wird sein Volk Gemeinde führen. Nicht Prediger und nicht Vorsteher und Präsidenten sind Leiter, sondern Gott ist derjenige. Mhm. Jesus ist das Haupt des Leibes.
Also das Zittern des Schiffs auch mal ertragen
Zeit. Ganz genau. Mhm. Und wenn es auch Schwierigkeiten gibt, das tut weh, wenn es auch Probleme gibt oder wenn es auch Sichtungen gibt, man muss auch Schmerz aushalten.
Mhm. Okay, aber das Gute ist, dass wir wissen dürfen, Gott hat seine Gemeinde in der Hand.
Ganz genau.
Ian White sagt, sie wird nicht fallen.
Ja.
Also und Walter White hat das mal schön gesagt, ja. Vielleicht erinnerst du dich in dieser von Kreta nach Malta, glaube genau. ich, wie das Schiff zwar zerbrochen ist,
ja.
Aber wie doch alle lebend am Ende ankamen auf Teilen des Schiffes.
Ganz genau.
Das ist, glaube ich, ein schönes Bild für das, wie es am Ende sein wird. Ja. Also die Gemeinde kommt lebend in Haft.
Walter White hat auch mal gesagt, ich muss mit Leim meinen Hintern am Stuhl in der Gemeinde festleimen, ja, damit ich nicht, ja, damit ich nicht die Gemeinde verlasse, ja, weil er sagt, wenn es nach ihm gehen würde, er hätte schon 100-mal die Gemeinde verlassen, ja, was er schon für Anfeindungen bekommen hat. Mhm. Aber wenn er das so sagt, mit dem Leim und den Hintern festleimen auf dem Stuhl, dann meint er das auch für sich selbst so.
Mhm.
Das
ist wirklich so. Ja. Und es wäre auch schlimm. Also Mose hat das so gemacht.
Ja.
Die Gemeinde war im großen Abfall. Mose hat gesagt, ich gehe nicht aus dieser Gemeinde raus.
Ganz genau.
Denn wenn das alle machen würden, ganz würde genau. die Gemeinde kaputt gehen.
Richtig.
Und wir sind dankbar für jeden, der bibeltreu ist, der Schwester White liest, studiert und der in der Gemeinde ist und sie unterstützt. Danke, ich nehme es mal als Schlusswort hin.
Jawohl.
Das war, glaube ich, wertvoll, dass wir uns darüber austauschen konnten, dass wir mal das Alpha, das Omega uns angucken konnten, auch die Sichtung und auch den guten Tipp am Ende, dass wir im Worte Gottes festbleiben und dass wir auch Ian White studieren können. Vielen Dank, Olaf, dass du da warst. Vielen Dank euch zu Hause an den Geräten, dass ihr zugeschaltet habt, dass ihr euch das mit uns angeguckt habt, dass wir gemeinsam studieren können. Ich bin froh über die Sendung, die wir haben und auch für euch eine herzliche Einladung, nächste Woche wieder dabei zu sein. Auch da wollen wir ein neues Thema behandeln. Herzliche Einladung dazu. Vielen Dank euch.
Danke. Auf Wiedersehen. Bis dann.